HR Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Weltweit hat sich ein eigener Markt entwickelt, der Sicherheitsmarkt. Mit Sicherheitsmessen und zivilen Sicherheitstrainings. Prävention statt Panik. Stefan Ehlert beschreibt in der Funkkolleg-Folge 24, wie Sicherheit erforscht und vermarktet wird.
Die Kinder braucht man nichts fragen. Die Kinder sind traumatisiert, die haben genügend erlebt. Die haben ihre Freunde haben sie verloren. Da im Grab liegen die Freunde. Ja, unser Dünken.
Rauch liegt über einem Hüttendorf im bayerischen Schambachtal. Die aufgebrachten Bewohner bedrohen die angereisten Politiker und Journalisten. Die Menschen trauern um Angehörige. Sie sind wütend. Plötzlich eskaliert die Lage. Schüsse fallen, Steine fliegen. Eine Holzhütte geht in Flammen auf. Zeit zur Flucht, bevor es zu spät ist. Und genau das ist die Botschaft, die der Regisseur dieser Szene, Charlie McGrath, mit dieser Simulation vermitteln will. Mach vorher einen Fluchtplan, hau ab, solange noch Zeit ist. McGrath war früher Offizier der britischen Armee. Heute veranstaltet er Sicherheitstrainings für zivile Auslandseinsätze.
Wenn die Leute reisen, dann sind Kriminalität, Krankheiten und Verkehrsunfälle die Hauptrisiken. Für Journalisten in Hochrisikogebieten geht es um Kugeln und Bomben. Aber die meisten sind doch eher von Unfällen bedroht oder von Kriminalität. Sie wächst etwa in Lateinamerika. Die politische Instabilität in Teilen Zentralafrikas wird schlimmer. Vor allem bringen wir den Leuten bei, darüber nachzudenken, und dann konzentrieren wir uns auf Verbrechen, Erste Hilfe und mögliche Konfrontationen.
Seit mehr als 10 Jahren unterrichtet Charlie McGrath Globetrotter über Reiserisiken und Gefahrenabwehr. Ihm geht es darum, das eigene Verhalten in kritischen Situationen zu überprüfen. Zu seinem Team zählen Männer und Frauen. US-amerikanische Militärärzte sind ebenso dabei wie niederländische Fernsehjournalisten, die seit 15 Jahren mit der Kamera in Afghanistan Erfahrungen gesammelt haben. Ein einwöchiges Training kostet inklusive Unterbringung und Verpflegung mehr als 5.000 Euro. Doch McGraths Firma bietet auch kurze und günstigere Schulungen an. Anders, sagt er, sei die rasant steigende Nachfrage kaum mehr zu bewältigen.
Wir haben festgestellt, weil wir ja auch kürzere Kurse geben für Businessreisende und Urlauber, dass die Geschäftsleute völlig verrückt geworden sind. Deshalb machen wir jetzt eine Menge kürzerer Kurse für die Businessreisenden, die auf der ganzen Welt unterwegs sind. Wenn wir mal von den Medien absehen, dann führe ich die Steigerung der Nachfrage vor allem auf die Vorgänge in der Türkei zurück, auf die Anschläge in Jakarta, in Paris und Brüssel. Von diesen Gebieten mal abgesehen, ist die Welt wahrscheinlich nicht gefährlicher geworden, aber es ist heute eine größere Herausforderung, in Gebiete zu reisen, die die Leute als ein wenig unsicher ansehen. Plötzlich machen sie sich große Sorgen.
Nachdem der Fernsehkorrespondent Jörg Armbruster 2013 im syrischen Aleppo angeschossen und schwer verletzt worden war, rückte das Thema Reisesicherheit in Deutschland verstärkt in den Fokus, nicht nur der Medienhäuser. Die fürchten auch das Entführungsrisiko. Es wächst offenbar mit der Terrorgefahr. Manchmal bringen Internetposts die Täter auf die Spur ihrer Opfer, wenn diese nicht sogar direkt von örtlichen Guides an die Entführer verkauft werden. Die Kidnapper verbinden geschäftliche Interessen mit der propagandistischen Ausschlachtung ihrer Taten. Für den britischen Kriegsfotografen James Foley sollen seine Entführer 100 Millionen US-Dollar Lösegeld gefordert haben. Foley wurde im August 2014 ermordet, nach Darstellung eines über YouTube verbreiteten Videos des Islamischen Staates wurde er enthauptet. In dem Video behauptet ein messerschwingender Vermummter, das sei die Rache für Luftangriffe der USA. Damals noch unter Präsident Obama.
Jeder Angriff auf den Islamischen Staat ist eine Aggression gegen Muslime, die das Kalifat als ihre Führung akzeptiert haben. Jeder Versuch von dir, Obama, den Muslimen ihr Recht auf ein sicheres Leben unter dem Kalifat abzusprechen, führt zu einem Blutvergießen unter deinen eigenen Leuten.
James Foley wurde 40 Jahre alt. In seiner Position als Frontberichterstatter konnte er den Risiken nicht immer ausweichen. Ob dem erfahrenen Krisenreporter ein Sicherheitstraining bei der Arbeit in Syrien genützt hätte, ist eine hypothetische Frage. Aber seit dem Attentat auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo im Januar 2015 werden selbst für Arbeitsaufenthalte in Paris aufwendige HEAT-Trainings gebucht. Die Abkürzung HEAT steht für Hostile Environment Awareness Training. Übersetzt heißt das so viel wie Aufklärung über Gefahren in einem schwierigen Umfeld. Es sind zertifizierte Bildungsveranstaltungen, wie sie auch die Bundeswehr anbietet oder verschiedene Polizeiakademien. Wichtig ist allen Trainern die Kommunikation im fremden Land. Worüber spreche ich mit den Menschen in China oder Eritrea? Und vor allem, worüber schweige ich besser? Wovon ernähre ich mich nach einem Erdbeben in Nepal? Wie checke ich Fluchtwege im Hotel? Dazu kommt Waffenkunde vom Revolver bis zur Artillerie. Wer kann wie weit schießen und mich treffen? Und wie leiste ich erste Hilfe bei Brand- und Schussverletzungen, bei Bewusstlosigkeit, nach Autounfällen? Großen Bedarf an solchen zivilen Sicherheitstrainings haben Entwicklungshelfer. Wissenschaftler des Hamburger GIGA-Instituts für globale und regionale Entwicklungen haben festgestellt, dass rund 60% der Einsatzländer deutscher Entwicklungshelfer zu den Staaten gehören, die von Konflikten und Gewalt bedroht sind. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ, macht sich Sorgen, weil die Gefahren von Haiti bis Mali immer größer werden. Auf Anfrage teilt das Ministerium mit:
Das BMZ nimmt seine Fürsorgepflicht für eigenes Personal und für entsandte Mitarbeiter sehr ernst. Die Zahl der Partnerländer, die von Krisen und Gewalt betroffen sind und in denen internationale Hilfe besonders gebraucht wird, ist in den letzten Jahren gestiegen.
Im Auftrag des Ministeriums unterhält die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ in Bad Honnef bei Bonn eine Ausbildungsstätte. Tausende GIZ-Mitarbeiter, aber auch Entwicklungshelfer anderer deutscher Organisationen sind weltweit im Einsatz. Viele von ihnen werden vor ihrer Entsendung in Bad Honnef geschult. Der Bedarf an Sicherheitstrainings hat sich allein dort in nur 4 Jahren mehr als verdoppelt, berichtet Inge Harlene, die als Projektleiterin für die GIZ diese Seminare organisiert.
Also 2012 waren es, ich habe es mal nachgeguckt, noch 146 Teilnehmer in den Sicherheitstrainings hier im Haus im Jahr. In 2015 waren es 400. Also da sieht man so ein bisschen, wie sich das entwickelt.
Doch warum ist das so? Drängen möglicherweise die deutschen Versicherer darauf, dass sich Reisende besser vorbereiten? Der Branchenriese Allianz bietet Reise- und Unfallversicherungen an und deckt bei Bedarf auch das sogenannte passive Kriegsrisiko mit ab, also die Gefahr, in einer Krise im Ausland zu Schaden zu kommen. Doch wie jemand auf die Krise vorbereitet ist, spielt für die Versicherer keine Rolle. Eine Anfrage in der Allianzzentrale in München ergab, Zitat:
Der Versicherungsschutz ist nicht abhängig von einem bestimmten Training oder einer Einweisung.
Auch ohne den Druck der Versicherer nehmen viele Unternehmen ihre Fürsorgepflicht für Mitarbeiter im Ausland ernst. Ernster als noch vor wenigen Jahren. Etwa in Nairobi, der Hauptstadt von Kenia. Was es für Folgen haben kann, wenn man dort nicht gut vorbereitet ist auf die möglichen Risiken, das hat eine junge UN-Mitarbeiterin am eigenen Leib erfahren und über viele Jahre nicht vergessen. 4 Kriminelle waren es. Sie entführten ein Auto nebst Fahrer. Unterwegs nahmen sie weitere Geiseln, bis sie das Haus fanden, wo die junge Frau mit Mann und Kind lebte. Doch nur das Baby und die Haushälterin waren zu dem Zeitpunkt im Haus.
Es hat sich sehr schrecklich angefühlt, weil unser 1-jähriger Sohn in der Zeit allein zu Hause war, im Bett war, schlief und unsere Hausangestellte auf ihn aufgepasst hatte. Und dieses Gefühl, das Kind der Gefahr ausgesetzt zu haben, war ein schreckliches Gefühl der Ohnmacht und der Angst.
Mit Waffen bedrohten die Täter den Wächter, sie stürmten ins Haus, stahlen Geld und Wertsachen, schlugen die Haushälterin nieder, bevor sie im Hof des Grundstücks ein paar Schüsse abgaben und zu Fuß flüchteten. Ein glimpflicher Ausgang war das im Vergleich, ohne Tote, ohne Schwerverletzte. Es gab schon viel grausamere Raubüberfälle in Nairobi, wo vor allem die Einheimischen unter der grassierenden Gewalt und Kriminalität zu leiden haben. Das Problem der Opfer? Oft fühlen sie sich irgendwie mitschuldig. Sie grübeln. Was habe ich falsch gemacht? Wie hätte ich mich besser schützen können? Auch der deutschen UN-Mitarbeiterin ist es so ergangen.
Ja, also wir haben danach die UN-Sicherheitsleute in unser Haus geholt, um sie zu fragen, was wir hätten besser machen sollen. Und die haben sehr viele Mängel gefunden. Also das Tor hatte so Metallstreben, da konnte man eben durchschießen. Ein sicheres Tor muss eine Metallplatte haben, durch die man nicht schießen kann. Wir hatten zum Beispiel die Haustür abends nicht abgeschlossen. Das heißt, die Täter konnten einfach ins Haus eindringen.
Zudem war die Auffahrt nicht beleuchtet, die Fernbedienung der Alarmanlage war defekt, der Nachtwächter nicht geschult. Die Familie hatte die Bedrohung nicht ernst genug genommen. Die Täter wurden nie gefunden, wie so oft in Nairobi. Ein Sicherheitstraining wäre für die überfallene Familie auf jeden Fall hilfreich, vor, aber auch nach dem Überfall, sagt Inge Halene, die für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, solche Kurse organisiert.
Wir fokussieren auf drei Dinge. Das eine ist, was kann ich präventiv tun? Wenn ich in eine Situation komme, wie das diese Familie erlebt hat, die Kriminellen stehen plötzlich im Haus, was tue ich dann, damit ich deeskalierend das mein eigenes Leben und das meiner Familie möglichst gimpflich da rauskomme, das schützen kann? Und das dritte ist halt, was mache ich eigentlich danach? Inwieweit setze ich welche Notrufnummern ab und wie kümmere ich mich auch danach, um mit diesem Erlebnis klarzukommen?
Für Inge Halene ist es wichtig, dass die Trainingsteilnehmer einen Perspektivwechsel vornehmen und auch in die Rolle der Täter schlüpfen. Denn nur dann wüssten sie, wie nervös die Täter oft seien und wie wichtig im Krisenfall Ruhe sei und die Bereitschaft zur Kooperation mit den Angreifern. Doch wie fundiert ist dieses Wissen? Nicht nur aus Sicht der GIZ-Managerin Halene bieten die Sicherheitstrainings noch ein großes Forschungsfeld, unter anderem für Psychologen. Die Wissenschaftler könnten herausfinden, wer von den Teilnehmern gern den Helden spielt und wer eher ängstlich ist. Wie würde sich das in Gefahrensituationen auswirken? Und wenn es zu kritischen Situationen kommt, wie kann man sie gut verarbeiten? Die Fachleute sprechen von Resilienz. Wer verfügt über genügend Resilienz, also die Fähigkeit, Krisen zu meistern und zu überstehen? Resilienz, sowohl individuell wie gesamtgesellschaftlich, ist eines der Zauberworte der modernen zivilen Sicherheitsforschung. Wissenschaftler spielen Situationen durch, in denen Resilienz zum Tragen kommen könnte, mit massiver staatlicher Förderung. Beteiligt sind die Ministerien Inneres, Verteidigung, Wirtschaft und Energie, auch das Verkehrsressort. Aber die Federführung liegt beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Es hat allein zwischen 2007 und 2016 rund 500 Millionen Euro im Programm Forschung für die zivile Sicherheit aufgewendet. Insgesamt 260 Projekte wurden gefördert, teilte das Ministerium auf Anfrage mit.
Die Forschungsergebnisse tragen dazu bei, die zivile Sicherheit und damit die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen, ohne ihre Freiheit unangemessen einzuschränken.
Auf europäischer Ebene wurden seit 2007 fast 2 Milliarden Euro für die Erforschung der zivilen Sicherheit aufgewendet. Geforscht werde interdisziplinär, sagt die Biologin Merle Missoweit, Expertin für europäische Sicherheitsforschung am Fraunhofer Institut für naturwissenschaftlich-technische Trendanalysen INT in Euskirchen bei Bonn. Natur- und Gesellschaftswissenschaftler kooperierten.
Zu den Bereichen gehört Grenzsicherheit und äußere Sicherheit, nicht im militärischen Sinne, sondern im Sinne von zum Beispiel großen Naturkatastrophen. Dazu gehört Kriminalität und Terrorismus, dann Resilienz und sichere Gesellschaft, das ist solche Dinge wie Krisenmanagement, und Cybersecurity, also IT-Sicherheit, das sind die Bereiche.
Erforscht wird zum Beispiel, was passiert, wenn über längere Zeit der Strom ausfällt. Mark Ellsbergs Roman Blackout, Morgen ist es zu spät, halten nur die wenigsten Experten für reißerische Panikmache. Das Buch beschreibt, was passiert, wenn infolge eines Hackerangriffs in weiten Teilen Europas für einige Tage die Stromversorgung zusammenbricht.
Als an einem kalten Februartag in Italien das Licht ausgeht, wird im eng verzahnten europäischen Stromnetz eine verheerende Kettenreaktion ausgelöst. Auf dem ganzen Kontinent schalten sich Kraftwerke ab. Fahrstühle bleiben stehen, U-Bahnen stecken fest. Nichts geht mehr. Die Folge? Hamsterkäufe, Plünderungen und Massenunruhen.
Das Zukunftsszenario dient der Sicherheitsforschung als lohnender Ansatz. Für besonders wichtig hält Fraunhofer-Expertin Merle Missoweit auch dabei die Resilienzforschung Und zwar sowohl auf individuell-psychologischer Ebene als auch bezogen auf die Widerstandsfähigkeit der ganzen Gesellschaft, etwa im Falle des geschilderten totalen Stromausfalls.
Im weitesten Sinne geht es darum, dass eine Gesellschaft sich nach einer Erschütterung, einer Krise, möglichst schnell davon erholen kann. Und das kann natürlich alle möglichen Dinge betreffen. Das fängt an mit der Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung selber, also wie der Einzelne vorbereitet ist auf eine Krise, sei es über Nahrungsvorräte oder psychologisch, bis hin zu kritischen Infrastrukturen, wo die Problematik natürlich ist, dass wir immer smarter und immer verbundener sind und immer digitaler. Da müssen ganz neue Konzepte erarbeitet werden zum Thema Verringerung der Verwundbarkeit von einer vernetzten Gesellschaft.
Wir haben im Moment eine latente Bedrohungslage im Bereich des Stromausfalls.
Sagt auch Klaus-Dieter Büttgen. Er ist der Leiter der Stabsstelle Forschung und Innovationsmanagement des Technischen Hilfswerks in Bonn.
Gerade der Stromausfall führt zu einer erheblichen Anzahl von Kaskadeneffekten. Also fällt der Strom für einen längeren Zeitraum aus, haben wir in der Logistikkette erhebliche Probleme. Wir werden also keine Nahrungsmittel mehr innerhalb von 2-3 Tagen verfügbar haben. Es wird ein Ausfall der Trinkwasserversorgung stattfinden. Das ist eine latente Bedrohungslage, die in vielen Aspekten halt noch untersucht und geklärt werden muss, insbesondere was die nachfolgenden Kaskadeneffekte angeht.
Klimawandel, Extremwetterereignisse, Überschwemmungen, Blackout. Wie alle Sicherheitsforscher versucht auch Klaus-Dieter Büttgen, einen möglichst klaren Blick auf die Zukunft zu gewinnen, damit sein Arbeitgeber, das Technische Hilfswerk THW, sich darauf einstellen kann. Als Leiter der THW-Stabsstelle Forschung sitzt er an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Anwendern. Schulungen und Trainings hält er für hilfreich und im Fall von Helfern und Rettern sogar für zwingend notwendig. Im Einwanderungsland Deutschland sei dabei auch eine veränderte Krisenkommunikation zu entwickeln. Nicht alle reagierten positiv, wenn die Feuerwehr wegen einer Bombenentschärfung ein Wohnhaus räumen wolle. Wie aber können die Menschen erreicht und zur Mithilfe bewegt werden? Das THW lässt gerade ein neues System namens PRAKOS erforschen. Die Abkürzung steht für Praktiken und Kommunikation zur Schadensbewältigung.
Bürger unterschiedlicher kultureller Herkunft reagieren ganz unterschiedlich auf Ansprachen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle und empfinden auch das, was gesagt wird, als unterschiedlich bedrohlich. Und um das rauszukriegen und halt nachher unseren Einsatzkräften das Wissen zu vermitteln, wie ich gewisse Bevölkerungsgruppen ansprechen muss, um meinen Einsatzerfolg herbeizuführen, ist ungeheuer wichtig für uns.
Wer sich für die Ergebnisse der angewandten Sicherheitsforschung interessiert, der ist auf der Messe Security in Essen an der richtigen Stelle. Hier kann man Sicherheit kaufen. Das zumindest wollen viele der Anbieter ihre Kunden glauben machen. 1000 Aussteller aus 45 Ländern machen die Essener Messe nach ihren Angaben zur weltgrößten Branchenschau. Viele Ausstellungsobjekte sind das Ergebnis aufwendiger Forschung. Robert Klenke vom Fraunhofer Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik in Wachtberg, Nordrhein-Westfalen, präsentiert den Fachbesuchern eine schwarze Kiste auf einem Stativ. Die Kiste sieht auf den ersten Blick aus wie eine Fernsehkamera aus der Steinzeit. Doch die Neuentwicklung der Wissenschaftler namens MIMO Radarsystem kann nach Erdbeben und Explosionen Leben retten.
Dabei geht es um die Erkennung kleiner bewegter Teile, in dem Fall Mauern, von einem Einschutz- oder einschutzgefährdeten Gebäude, um da die Bewegung zu erkennen und abschätzen zu können, ob das Gebäude gefährdet ist, einzustürzen oder nicht.
Bislang haben Laser diese Arbeit erledigt, doch bei Regen und Rauch funktionieren sie nicht. Anders das Radarauge. Per Radar, verspricht Robert Klenke, ließen sich künftig auch Bergrutsche und Lawinenabgänge zuverlässiger vorhersagen. Über mangelndes Interesse kann sich der Ingenieur auf der Security-Messe in Essen nicht beklagen. Die zivile Sicherheitsbranche wächst massiv. Sie meldete 2016 einen Umsatz von 14,5 Milliarden Euro im Jahr. Norbert Scharf, Vorstandschef des Bundesverbandes Sicherheitstechnik, führt den positiven Trend vor allem auf den steigenden Absatz von Alarmanlagen zurück.
Besonders positiv gibt es zwei Zahlen. Das ist die Steigerung der Einbruchumsätze, also von der Einbruchmeldetechnik. Die ist natürlich getriggert auch durch die steigende Einbruchkriminalität. Und die Zahlen der Brandmeldetechnik mit 11,2% sind natürlich auch sehr stark steigend. Das liegt wiederum an den Rauchwarnmeldern, die da mittlerweile einen gehörigen Prozentsatz ausmachen.
Doch ob Alarmanlagen Diebe abschrecken und mehr Sicherheit bringen, ist noch nicht abschließend erforscht. Alexander Feckete ist Professor für Risiko- und Krisenmanagement am Institut für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr IRG der Technischen Hochschule Köln. Wie viele Sicherheitsforscher ist er der Meinung, dass Angst zwar ein guter Diener sei, aber ein schlechter Herr. Nicht die blanke Sorge allein, sagt er, sondern eine vernünftige Risikoeinschätzung solle die Grundlage von Sicherheitsmaßnahmen sein.
Bei Alarmanlagen finde ich weiterhin spannend, dass es eine Sicherheitsmaßnahme ist, die aber durchaus umstritten ist in ihrer Wirkung. Eine sichtbare Alarmanlage kann Einbrecher verschrecken, kann aber auch andeuten, hier gibt es etwas zu holen. Und das ist bei vielen Sicherheitsmaßnahmen die grundsätzliche Frage. Deswegen finde ich es auch sehr sinnvoll zu untersuchen, ob es nur um Panikmache geht oder nicht. Und es ist eine Frage, die auch Menschen mit sich aushandeln müssen. Und dieser Aushandlungsprozess, wie viel Sicherheit wollen wir, mit wie viel Sicherheit wollen wir uns umgeben und wie viel kann uns das auch einschränken, das ist eine wichtige Frage, die einerseits privat, aber auch in der Industrie und auch auf Behördenebene immer mehr gestellt wird.
Sicherheitstrainings hält der Kölner Risikoforscher Alexander Feckete prinzipiell für sinnvoll, denn sie könnten den Menschen helfen, die Eigenverantwortung zu stärken und ihren siebten Sinn zu schärfen.
Meiner Überzeugung nach ist diese eigene Einschätzung doch unersetzbar. Also wenn man sich irgendwo unwohl fühlt, dann sollte man möglicherweise auf sein Gefühl hören und das setzt eben viele Menschen in Entscheidungsnöte.
Doch Entscheidungsnöte kann sich keiner leisten, der in einer Krise handeln muss. Zum wachsenden Sektor der Sicherheitsdienstleister auf der Essener Security-Messe gehören deshalb Beratungsfirmen wie die Bonner Geos Germany GmbH. Ihr Chef ist der ehemalige Berufsoffizier Jens Washausen, der mit 330 Mitarbeitern weltweit Lage- und Risikoanalysen erstellt. Er betreibt Frühwarnsysteme und steht seinen Kunden auch zur Seite, wenn sie in die Hände von Kidnappern fallen. Jens Washausen sieht für den wachsenden Bedarf der deutschen Wirtschaft an Informationen und Trainings geschäftliche Gründe.
Es ist zweifelsohne so, dass wir deutlich mehr Businessreisende im Ausland haben. Die Geschäftsentwicklung vieler unserer mittelständischer Firmen, aber auch der ganz kleinen wie auch der ganz großen, finden in Gebieten statt, von denen ich sagen würde, die sind nicht ganz so kuschelig wie unser Zuhause. Womit hat das etwas zu tun? Wo entwickeln sich dynamische Märkte heutzutage? Wo wächst die Bevölkerung und der Konsum rasant? Das sind genau die Gebiete unserer Erde, die in Bezug auf politische Stabilität und die Sicherheitslage möglicherweise eben doch noch eine ganze Zeit mit kritisch bewertet werden müssen.
Für Jens Washausen sind mangelnde Landeskenntnisse im Auslandsgeschäft ein großer Risikofaktor. Unterschätzt werde im deutschen Mittelstand zudem die Gefahr der Betriebsspionage.
Für mich ist es wichtig, als Geschäftsreisender zu wissen, was ich in Sachen Informationsschutz machen muss. Es ist nicht wirklich zielführend und auch nicht immer richtig, mit einer vollen Festplatte ins Ausland zu reisen. Auch die vielen USB-Sticks, die ich normalerweise in der Tasche habe, lasse ich da lieber zu Hause.
Ob Pakistan oder Nigeria, einfach losfliegen geht offenbar nicht mehr. Ob die Sicherheitstrainings wirklich dazu beitragen, dass die Reisenden objektiv sicherer unterwegs sind, das ist wissenschaftlich noch kaum untersucht. Doch die Teilnehmer geben viel positives Feedback und empfehlen die Kurse weiter. Zum Beispiel die Journalistin Anne Almeling. Sie arbeitet seit Jahren regelmäßig im Pulverfass Nahe Osten. Unter anderem hat sie vom Sturm auf Mossul aus dem Nordirak berichtet. Die freiberufliche ARD-Reporterin sagt, sie habe im Rollenspiel vorher ein Gefühl für die Gefahr und die eigenen Grenzen entwickelt. Diese Erfahrung gebe ihr unterwegs viel Sicherheit.
Ich persönlich fand es interessant, lehrreich und gut, Situationen zu simulieren, in denen man vorher noch nie war, halte ich für absolut eine gute Methode. Und ich habe tatsächlich gemerkt, während dieser Simulation war ich so voll dabei, dass ich das Gefühl hatte, ich kann teilweise gar nicht mehr denken, weil ich so perplex bin oder so aufgeregt bin. Und das einfach mal zu erleben, sich selber in so einer Situation zu erleben, ohne dass man tatsächlich einer Gefahr ausgesetzt ist, das fand ich eine unheimliche Bereicherung.
Sicherheitstraining gegen die Angst. Prävention statt Panik. Das war die Funkkolleg-Folge 24 von Stefan Ehlert. Wie Sicherheit erforscht und vermarktet wird. Diese Sendung gibt's zum Nachhören auf funkkollegsicherheit.de.